Ja, auch von meiner Seite guten Morgen. Möchte ich auch herzlich begrüßen. Ich denke, es war wirklich sehr schön, dass wir jetzt einfach so viel Zeit fürs Gebet hatten. Weil im Endeffekt ist es hier nicht meine Stunde, sondern es ist Gottes Stunde. Und ich habe zwischendurch so ein bisschen auf die Uhr geschaut und die Zeit wird knapp. Aber ich denke wirklich, dass Gott gehört hier alle Ehre. Und von dieses Gebet ist wirklich das Wichtigste für diese Tage, für diese Stunde, für unsere Gemeinschaft hier. Vielleicht singen wir das Lied jetzt gleich. Also ich habe ein Lied, was also ich würde ein Lied gerne vorschlagen, was eigentlich nachher so gut in das Thema reinpasst, und vielleicht wird es jetzt sogar besser passen. Das ist Lied 110. Ja, die Bibel. Es ist eigentlich diese Jugendbibeltage, ich finde es so ein schöner Name auch, weil die Bibel hier auch so im Zentrum steht, sogar in diesem Wort oder in diesem Titel auf unserer Versammlung, diese Tage. Und ich freue mich sehr mit euch, dass wirklich der Raum auch schon heute fast voll ist und dass ihr dabei sein könnt, dass ihr den Wunsch habt, hier bei diesen Tagen beizuwohnen, um von der Bibel, von Gottes Wort zu lernen und auch einander so zu ermutigen und das Ganze noch frei und ohne Verfolgung. Ich denke, das ist gar nicht so selbstverständlich, wie wir das manchmal denken hier in Deutschland. Und Gott zu dienen und ihm ähnlicher werden, mehr brauchbar werden für seinen Dienst. Ich denke, das war so eines der Leitmotive auch für diese Tage. Ich denke, da geht der Edi nachher noch ein bisschen tiefer drauf ein. Ich habe mir also überlegt, was macht diese Jugendtage eigentlich so besonders, Jugendbibeltage. Ich denke, irgendwie so diese drei Teile sind so alles so Jugend, also denke ich, so eine besondere Energie und Kraft, die dahinter steht, die wir uns heute einfach hier junge Leute versammeln, dass mehrere Tage sind. Also ich habe mir überlegt, das ist wirklich nicht so selbstverständlich, dass jetzt in der Welt gibt es nicht eigentlich, dass sich Leute Urlaub nehmen oder ihren Urlaub da jetzt opfern, um gemeinsam Bibel zu betrachten. Oder ich weiß auch nicht, ob ihr es jetzt auf der Arbeit oder wo ihr seid, so offen gesagt habt, warum ihr jetzt Urlaub nehmt oder nicht. Also diese Kombination, die fasziniert mich, und diese drei Teile. Ein bisschen bin ich auch traurig, weil von unseren jetzt irgendwie auch wenig dabei sind, weil gerade jetzt zeitgleich diese Freizeit auch in der Ukraine stattfindet. Gleichzeitig möchte ich auch nutzen und Grüße übergeben. Also mein Vater ist auch dort dabei und es sind 60 Kinder, also viele von denen sind ja auch Waisen. 50% sind neue Kinder, die noch nie dabei waren, so unter dem Wort Gottes. Und ich denke, wenn ihr ein Herz dafür habt, betet auch diese Tage dafür, weil sich die Herzen so langsam auch öffnen. Ich denke, wir müssen uns das vorstellen. Wir sind heute hier und ich denke, jeder glaubt auch der Bibel, der heute hier ist. Und dort sind viele Kinder, die es nie die Möglichkeit gehabt haben, das Wort Gottes eben auch kennenzulernen. Eigentlich wollte ich heute Morgen so meine Begeisterung für die Bibel mit euch teilen und euch auch ermutigen, so darin zu lesen. Und wenn auch Gespräche oder Diskussionen auftreten, ich denke, heutzutage ist es so ein, es gibt wirklich viele Kritiker, es gibt genug Bücher, also jedes Jahr kommt da irgendwas raus, wo irgendwas in Frage gestellt wird, aber das soll euch ermutigen, dann für die Bibel auch zu stehen und da einfach vielleicht vorbereitet zu sein. Ich denke, wir haben nicht viel Zeit, es werden nur ein paar Stichpunkte sein. Lass uns mal aufschlagen, 2. Timotheus 3, Vers 16. 2. Timotheus 3, Kapitel 3, Vers 16. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, ja, vielleicht der 17., dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Zentraler Punkt ist eigentlich, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Die ganze Bibel ist Gottes Wort. Glauben wir das? Ich denke ja. Glauben das andere? Ich denke, das ist doch oft so eine Grundlagenfrage, die sich vielen auch stellt. Und vielleicht fange ich mit so einer kleinen Geschichte an. Handelt von einem kleinen Mädchen, so 8, 9 Jahre, die einen Besuch bekommt von einem entfernten Onkel aus Amerika, glaube ich. Und der war aber total atheistisch. Der hat an nichts geglaubt. Und so sitzt dieses Mädchen im Wohnzimmer und hat die Bibel auf dem Schoß und liest darin. Und der Onkel fragt sie, liest du gerne in der Bibel? Ja, natürlich, sagt das Mädchen. Aber woher weißt du, dass das alles stimmt, was da drin steht? Fragt der Onkel. Sagt das Mädchen, weil die Bibel Gottes Wort ist, deswegen stimmt das. Der Onkel, naja, aber nimm doch mal die Geschichte von dem Mann, der von einem großen Fisch verschluckt worden ist. Glaubst du das wirklich? Das Mädchen sagt, natürlich glaube ich das. Der Onkel, wie soll denn das gehen? Wie stellst du dir den Fisch vor, den Gott da gemacht haben soll, der den Jonah da verschluckt haben soll? Sagt das Mädchen, weiß ich nicht. Aber wenn ich im Himmel bin, dann werde ich Jonah fragen. Der Onkel, na, und was ist denn, wenn der Jonah nicht im Himmel ist? Dann überlegt das Mädchen und sagt schließlich, na, wenn er nicht im Himmel ist, dann kannst du ihn ja fragen. Ich denke, gerade diese kindliche Offenheit, da sehen wir zwei völlig verschiedene Menschen und völlig verschiedene Meinungen über die Bibel. Die einen Menschen, die sagen, das ist voller Lügen und voller Märchen. Und die anderen sagen, die ist von Gott eingegeben und sie ist die Hoffnung der Welt. Und ich denke, ich brauche nicht fragen, was denkst du über die Bibel? Oder was ist die Bibel für dich? Weil ich denke, die Frage hat sich wahrscheinlich jeder schon mal gestellt. Und doch werden wir manchmal gefragt, warum? Ich weiß, wenn jemand auf der Arbeit ist, in der Schule oder studiert oder... was sagen wir einem Ungläubigen auf diese Frage? Also ich denke, es ist wichtig, dass wir diese Frage uns selber auch mal stellen. Und vielleicht werden wir heute einfach so, ich denke, es ist gut, wenn wir gerade zu Beginn dieser Tage kurz das auch so betrachten, weil dieses Wort Gottes ist ja die Grundlage für alles, was wir eigentlich auf diese Tage so betrachten werden. Und ja, vielleicht ein paar Punkte zur Bibel, ich werde sowieso kürzen, aber... vielleicht versuchen wir doch so wie ein Zweifler, wie jemand, der unsicher ist, mal zu denken. Was ist, wenn es Gott gibt und wenn er ein Buch schreiben würde? Was wäre das für ein Buch? Habt ihr schon mal diese Frage so gestellt? Also ich denke, also ich könnte gerne mit überlegen, aber ich mache es, sage einfach kurz. Ich denke, wenn Gott ein Buch schreiben würde, dann wäre es ganz sicher ein einzigartiges Buch. Ich denke, es wäre noch mehr. Es wäre ein 100% genaues Buch. Also man kann sagen, ein Buch, auf das ich mich 100%ig verlassen kann in allen seinen Aussagen. Und noch etwas, wenn Gott ein Buch schreiben würde, dann wäre es ein übernatürliches Buch. Also im Sinne von, dieses Buch würde dann Dinge enthalten, die niemand sonst wissen kann, als nur alleine Gott. Und diese drei Punkte, die treffen alle auf die Bibel zu und vielleicht werden wir jetzt einfach ein paar so Gedanken betrachten, ein paar Stichpunkte, vielleicht ein paar Argumente, die einfach auch im Gespräch mit anderen Menschen euch auch nützlich sein können. Das ist ein sehr breites Thema. Ich denke, da kann man Stunden damit füllen, aber doch so ein paar Eckdaten. Zum ersten Punkt, die Bibel ist einzigartig. Die Zusammensetzung ist einzigartig. Vielleicht wisst ihr das schon, so die Entstehung und Verfassungszeit der Bibel. Also die Bibel wurde in 1600 Jahren geschrieben, also ungefähr von 1500 vor Christus und 100 nach Christus. Sie wurde von mindestens 40 Männern geschrieben. Auf 3 Kontinenten, in 3 verschiedenen Sprachen. Und das Beeindruckende dabei ist auch, es sind 40 Schreiber aus unterschiedlichsten sozialen, gesellschaftlichen Schichten. Also wir haben Könige, wir haben Generäle, Bauern, wir haben Dichter, Fischer, Propheten, Politiker, Priester, Es gibt Theologen, Hirten, Arbeiter und sogar Akademiker. Und schon hier sehen wir, das ist wirklich so ein Querschnitt aus allen Schichten der Gesellschaft. Sie schrieben an den unterschiedlichsten Orten. Wir wissen, Mose schrieb in der Wüste, der Prophet Jeremia schrieb in einer Grube, Daniel schrieb in einem Palast, Paulus, was wir auch heute schon gelesen haben, schrieb in einem Gefängnis, Lukas schrieb auf einer Reise und ja, Johannes zum Beispiel schrieb auf einer Insel, nicht freiwillig, hinter seiner Verbannung. Und so gibt es noch einiges mehr. Und ich finde, also diese Zusammensetzung der Bibel, die ist einfach einzigartig. Vielleicht nur, um diese Zahlen so ein bisschen in die heutige Zeit zu übertragen oder so, um eure Fantasie mal in Anspruch zu nehmen. Stellt euch vor, ein alter Germane im 4. Jahrhundert fängt an, ein Buch zu schreiben. Man gibt ihm sogar ein Thema. Und im Laufe der Jahrhunderte hätten sich weitere große Männer ihm angeschlossen. Luther, Goethe, vielleicht auch Heinrich Böll. Sie würden alle ein Thema haben, würden 1600 Jahre lang schreiben, 60 Generationen von Menschen. Was glaubt ihr, was da rausgekommen wäre? Also ich denke, selbst wenn sie ein Thema hätten, wäre das Buch voller Widersprüche und Abweichungen einfach. Bei der Bibel ist es völlig anders. Sie wurde gerade in diesem Zeitraum, 1600 Jahre, 60 Generationen von Menschen, von mindestens 40 Männern geschrieben und es zieht sich eine Geschichte durch von Anfang bis Ende. Die Bibel ist einzigartig in ihrer Zusammensetzung und in ihrer Entstehung. Aber nicht nur das, wenn wir nur bei diesem einzigartigen Begriff bleiben, sie ist auch einzigartig in ihrer Verbreitung. Wenn wir mal so rausschauen, es gibt Autoren wie Sand am Meer, aber dann gibt es solche Worte wie Bestseller. Und dann staunt man manchmal, ein Mensch schreibt ein Buch, Millionen Menschen kaufen dieses Buch. Es gab einen einzigen Autor, der hat so Kriminalromane geschrieben, der in 7 aufeinanderfolgenden Jahren immer den Weltbestseller geschrieben. Das war John Grisham. Und wenn man alle seine Bücher zusammenzählt, die er verkauft hat, waren es 235 Millionen Bücher, die von seinen Büchern verkauft wurden. Und das ist gar nichts gegen die Bibel, weil von der Bibel werden jährlich 200 bis 300 Millionen Exemplare der ganzen Bibel oder Teile, also zusammengerechnet, verbreitet. Jedes Jahr. Die Bibel ist mit Abstand das meistverbreitetste Buch der Welt. Und das ist immer noch nicht alles. Also wir sind immer noch bei Punkt 1. Die Bibel ist einzigartig auch in ihren Übersetzungen. Die Bibel war sogar eines der ersten Bücher, die überhaupt übersetzt wurden. Ich weiß nicht, ob ihr einen Ptolemäus Philadelphus kennt. Ein ägyptischer König, 250 vor Christus, hatte viele jüdische Untertanen. Die haben aber das Hebräische schon vergessen oder waren am Vergessen. Und dann hat er das Alte Testament, also die ganze damalige Bibel, ins Griechische übersetzen lassen. Der hat damals 70 gelehrte Leute darauf hingesetzt. Und das ist eine Überlieferung, die heute wir noch haben. Also diese Septuaginta, 70. Normalerweise wird ein Buch kaum übersetzt. Wenn ein Buch in 10 Sprachen übersetzt ist, dann ist es ein sehr wichtiges Buch. Die Bibel wurde bis heute in ca. 2400 Sprachen übersetzt. Jedes Jahr kommen 30, 40 Sprachen dazu. Tausende von Bibelübersetzern arbeiten an weiteren Sprachen. Also die Bibel ist einfach, diese Einzigartigkeit zieht sich durch viele Bereiche durch, auch in ihrem Überleben. Die Bibel wurde schon immer angegriffen und verfolgt. Vielleicht so ein markantes Datum, 303 nach Christus, war ein Kaiser Diokletian, der hat einen Befehl erlassen, alle Bibeln zu vernichten, zu verbrennen. Es gab grausamste Christenverfolgungen. Und der ist auch gestorben. Und sein Nachfolger, Konstantin, Kaiser, hat 50 Bibeln auf Staatskosten herstellen lassen. Also einfach so dieser Kontrast da. Der eine wollte es ausrotten, der Nachfolger macht es weiter. Auch noch so ein markantes 1776. Da gab es einen französischen Philosoph, Voltaire, der hat damals groß verkündigt, dass es bald keine Bibel mehr geben würde. Außer einigen Exemplaren fürs Museum, das wird dann beweisen, so ein Zeichen für die Dummheit und Naivität der Menschen. Der ist auch gestorben. Nach seinem Tod wurde seine Druckerei, in dem er seine großen Werke gedruckt hat, und sein Haus dazu benutzt, um Bibeln zu drucken und für die französische Bibelgesellschaft zu lagern. Also ich denke, so zwei kleine Ausschnitte, aber so ist Gott. Es gab viele, die versucht haben, die Bibel und Christen zu schaden. Und Gott hat gezeigt, dass er mächtiger ist. Schlagen wir 1. Petrus auf. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 24. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen, aber das Herrnwort bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Wir sehen, Gott hat es versprochen, Gott hat es hier schon gesagt und hat es auch gehalten. Also die Bibel ist aber nicht nur in Verfolgungen und in ihrem Überleben einzigartig, auch in ihrem Einfluss ist sie einzigartig. Die Bibel hat mehr Stifte und Pinsel in Bewegung gesetzt als jedes andere Buch. Also Leonardo da Vinci, Michelangelo sind so Künstler, die sich von der Bibel inspirieren lassen, von Gott inspirieren lassen haben, um Bilder zu malen, die wir heute sehen, als Musiker von Bach oder ich werde es gar nicht alle nennen, aber es, in jedem Bereich des Lebens gibt es eigentlich, hat die Bibel Menschen bewegt, und an der Bibel orientierten sich sogar die Gesetzgeber der meisten Nationen, um so eine solide Grundlage für ein Volk zu schaffen. Viele große Persönlichkeiten wurden geprägt. So überspringe ich. Wenn Gott ein Buch schreiben würde, dann wäre es absolut einzigartig. Und das ist die Bibel. Kommen wir zum zweiten Punkt. Wenn Gott ein Buch schreiben würde, dann wäre dieses Buch hundertprozentig genau. Das heißt, wir können der Bibel absolut vertrauen. Vielleicht ist gerade in heutiger Zeit so wichtig, weil es eben so viele Bücher veröffentlicht werden, die so eine seltsame Stimmung vielleicht auch schaffen, über Klima, wenn man über die Bibel spricht. Also da gab es ein Buch, Sakrileg, von ein paar Jahren von Dan Brown. In vielen Ländern wurde es verboten, keiner hat ihn ernst genommen. In Deutschland war es ein Bestseller. Und die Leute waren der Meinung, oh, endlich wissen wir, was da schiefgelaufen ist oder was da in der Bibel nicht korrekt beschrieben war. Und eigentlich völlig Quatsch, weil die Bibel ist historisch genau. Die historischen, geografischen Details der Bibel sind völlig zuverlässig. Seit Jahrhunderten versuchen Kritiker zu beweisen, dass die Bibel in ihren Aussagen nicht stimmt. Und jedes Mal werden die Kritiker bloßgestellt. Ich denke, das sind so Sachen, die kann man jedem sagen, die kann man nachprüfen. Es gab so einen ganz berühmten jüdischen Archäologen, Dr. Nelson Glück, der sagt, kein einziger archäologischer Fund hat die Bibel je widerlegt. Im Gegenteil, unzählige Funde haben die Bibel bestätigt. Die Beschreibung der Bibel zu vielen archäologischen Funden sind sehr genau, und man könnte sagen, wenn die Forscher nicht wissen, wo sie graben sollen, lesen in der Bibel nach. Und dann, also auch bei Kritikern sehr vertrauenswürdig diese Angaben, und also immer wieder wurde auch versucht zu zeigen, dass die Bibel in den Jahrhunderten irgendwie gefälscht wurde, weil es eben keine Originaldokumente gibt. Also, und auf den ersten Blick könnte man meinen, da könnte was dran sein. Und wenn wir genauer hinschauen, sehen wir, mit wie viel ungleichen Maßstäben eigentlich gemessen wird. Also ich denke gerade auf höheren Schulen, da wird früher oder später Plato oder Aristoteles oder so, die weisen Männer der frühen Zeit werden dann zu lesen empfohlen. Oder. Aber es gab eigentlich so gut wie keinen, der sich mal Gedanken darüber gemacht hat, ob diese Gedanken eigentlich gut überliefert sind, ob sie zuverlässig weitergegeben sind, ob sie überhaupt mit dem Original noch übereinstimmen. Und diese historische Genauigkeit dieser Überlieferung stellt eigentlich keiner in Frage. Vielleicht so ein ganz kurzer Vergleich, so ein paar Zahlen, so die Zeit ist. Plato, Original 400, 4. Jahrhundert vor Christus. Die ältesten Kopien davon kommen 940 nach Christus, also sind vorhanden. Das heißt, wir haben so einen Unterschied von 1300 Jahren zwischen Original und Kopie. Es gibt 7 Kopien von diesen Schriften. Bei Aristoteles ist nicht viel anders. 300 vor Christus entstanden, 1100 nach Christus gibt es die ersten Kopien. Also 1400 Jahre Unterschied. Es gibt 5 Kopien. Wenn wir das Neue Testament nehmen, es wurde so im Bereich von 40 bis 100 nach Christus geschrieben. Die ältesten Kopien, die wir heute haben, sind 130 nach Christus. Also stammen aus dieser Zeit. Das heißt, das größte Delta, also das größte Unterschied sind hier 70 Jahre im Vergleich zu 1100 Jahren. Und es gibt nicht 5 oder 7 Kopien, sondern 25.000 Kopien des Neuen Testaments. Ich denke nur so als bisschen als Zahl, damit wir wissen, wie genau die Bibel ist. Das ist so ein Beweis dafür für mich, dass das keine Fälschung ist. Denn wenn jemand eine Fälschung machen würde, müsste er es halt in allen 25.000 Kopien machen. Dieser Abstand zwischen Original und Kopie ist vernachlässigbar. Auch in der Fachwelt ist eigentlich gerade das Neue Testament endgültig bestätigt. Beim Alten Testament ist es noch ein bisschen anders. Die ältesten hebräischen Abschriften sind 900 nach Christus vorhanden. Aber am Anfang haben wir gehört, 252 vor Christus gab es diese Übersetzung ins Griechische, die Septuaginta. Und das Interessante ist, die stimmen fast hundertprozentig überein. Also trotz des großen Abstandes. Und 1947 gab es eigentlich so ein großes Geschenk auch von Gott hier, denke ich an die, die Bibel eben lieben und lesen. Es gab den größten archäologischen Fund aller Zeiten. Vielleicht wisst ihr das auch. Da ein Hirtenjunge hat seine Ziege gesucht, da ein nicht weit vom Toten Meer in den Gebirgen und hat einen Stein in eine Höhle reingeworfen, statt einer Ziege, statt einem Mäh, hat er halt Rollen von Qumran gefunden. Es sind 11 Höhlen mit 700 bis 800 Schriftrollen. Das komplette Buch von Jesaja ist zum Beispiel dort erhalten, ist in Israel im Haus des Buches ausgestellt. Die waren dort seit ungefähr 100 bis 200 vor Christus, seit diesem Zeitraum waren sie dort eingelagert. Für alle Kritiker, die sich gefreut haben, dass jetzt endlich die Bibel widerlegt werden kann, oder dass sich gefreut haben, endlich gibt es einen Beweis, dass die Prophezeiungen auf Jesus in Jesaja nur reingedichtet wurden, haben sich zuerst gefreut, aber das hat sich da fast hundertprozentig mit dem allen gedeckt. Also mit diesen da 900 nach Christus Abschriften. Alle Prophezeiungen auf Jesu Geburt bis auf sein Sterben haben sich erfüllt. Und das hat Jesaja 700 vor Christus geschrieben, durch den Heiligen Geist. Ich denke, dieses Wort von heute Morgen passt da eigentlich sehr gut. Das ist keine menschliche Weisheit, das ist vom Heiligen Geist auch eingegeben. Also hier sind nur, wie gesagt, ein paar Zahlen, dass die historische und literarische Genauigkeit der Bibel stehen, völlig außer Frage. Und kurz auch noch zu 3. Wenn Gott ein Buch schreiben würde, dann würden wir darin übernatürliche Dinge finden, Dinge, die nur Gott weiß. Ja, ich denke, über die Prophezeiungen, die da gesagt wurden und erfüllt sind, könnte man tagelang predigen. Es gibt nicht annähernd so ein ähnliches Buch, zum Beispiel in anderen Religionen, wobei die Bibel jetzt kein Religionsbuch ist, ja. Aber es gibt kein Buch, wo so viele erfüllte Prophezeiungen vorkommen. Allein über Jesus gibt es ungefähr 300 Prophezeiungen, die sich alle erfüllt haben und da wurde die Wahrscheinlichkeit nachgerechnet. Zweiter Beweis, vielleicht auch ganz kurz noch, außergewöhnliche Erkenntnisse, die mehr in der heutigen Zeit, in vor 100, 200 Jahren von der Wissenschaft entdeckt werden, eigentlich muss man sagen wiederentdeckt, weil die wurden in der Bibel schon vorausgesagt. Ein Beispiel, Notwendigkeit der Quarantäne. Gott hat es im Alten Bund schon gesagt, dass mit Krankheit und also sich absondern und so, gab es eigentlich sehr detailliert, ist alles in Gottes Gesetzen festgehalten. Im 14. Jahrhundert hätten diese vielen Millionen Menschen an der Pest nicht sterben müssen, wenn sie die Bibel eingehalten hätten. Also jetzt, wenn sie die Anweisungen nur dazu befolgen. Oder ja, vielleicht ein markantes auch, das letzte, ich komme zum Schluss. Ihr wisst, die jüdischen Kinder, also die Söhne, die wurden ja beschnitten. Weiß jemand an welchem Tag? 8. Tag. Es wurde 1935 wurde das Vitamin K entdeckt. Wir haben ja auch Medizinstudenten, vielleicht können Sie mich korrigieren. es ist zuständig für die Blutgerinnung. Und es wurde herausgefunden, nur am achten Tag ist dieser Vitamin-K-Gehalt doppelt so hoch wie an jedem anderen Tag des Lebens. Also, ich denke, also faszinierend auf jeden Fall, dass Gott einfach diesen Tag ausgesucht hat, festgemacht hat und es ist der perfekte Tag einfach dafür. Schlagen wir noch ein paar Seiten weiter auf, 2. Petrus 1, Vers 21. Und das deckt sich eigentlich auch wieder so gut mit dem Wort, was aus Korinther gelesen wurde. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Ich denke, das zeigt sich einfach in allen diesen Sachen, die wir, ob historisch oder sonst auch, wie irgendwie nachprüfen können. Und da kann einfach auch keiner da, denke ich, dagegen halten. Ja, vielleicht nur noch das letzte. Der dritte Beweis, die unglaubliche Einheit der Bibel. Es ist eine Hauptgeschichte, die sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Und die handelt von Gottes Sohn, Jesus Christus. Gott will uns Menschen, die wir von ihm davongelaufen sind, zurückholen und retten. Er hat seinen Sohn auf die Erde geschickt dafür. Im Alten Testament lesen wir die Vorbereitung auf Jesu Christi. Im Neuen Testament lesen wir in den Evangelien die Offenbarung Jesu Christi, Apostelgeschichte, die Geschichte der Ausbreitung der Botschaft von Jesus Christus. In den Briefen lesen wir das Handeln von Leben mit Jesus Christus und in der Offenbarung die Vollendung des Universums durch Jesus Christus. Dieser rote Faden zieht sich durch die ganze Bibel durch und das, obwohl von vielen Menschen und Jahren und geschrieben, aber eben vom Heiligen Geist eingegeben. Ja, ich denke, es war jetzt irgendwie eine ganze Menge so an Stichpunkten oder Informationen und doch wünsche ich, dass ihr so ein bisschen was auch mitnehmen könnt, dass ihr gestärkt seid, auch wenn ihr mit Kritikern, Zweiflern konfrontiert seid, wo auch immer ihr seid und dass ihr da einfach mutig auch vorangehen könnt. Und ich freue mich, dass wir so eine solide Grundlage haben für unseren Glauben, dass wir Gottes Wort heute jederzeit lesen können und dass Gott auch heute noch durch dieses Wort auch zu uns spricht.